Die Vielfalt der Menschen ist heutzutage kaum noch wegzudenken. Schwul, lesbisch, queer oder transsexuell. In den 1900er Jahren sah das Leben für diese Menschen jedoch ganz anders aus. Radioaktivreporterin Franzi Reimann hat sich mit den Geschichten von drei Menschen aus der NS-Zeit befasst.
Sie wurden verfolgt, verhaftet und ermordet. Schwule, lesbische, queere und transsexuelle Menschen. Damals in der NS-Zeit galten diese Menschen als Staatsfeinde. 1871 erklärte der Paragraph 175 Schwulensex als Verbrechen und schränkte somit die queeren Community in ihrem Leben ein. Ich habe mich über drei Menschen informiert, die alle zur LGBTQIA+-Community gehörten und deren Leben durch diesen Paragraphen stark eingeschränkt worden ist. Die erste Person, die ich Ihnen vorstellen möchte, ist Rudolf Bratzda. Er ist 1913 in Meuselwitz in der Nähe von Leipzig geboren und arbeitete als Dachdecker. Rudolf hatte tschechische-slowakische Wurzeln, da seine Eltern daherkamen, beherrschte jedoch die Sprache nicht. Rudolf Bratzda war nicht nur mit seinem Partner Werner offen schwul, sondern imitierte in seiner Rolle als Inge die Sängerin und Tänzerin Josephine Baker und wurde somit damals als Staatsfeind angesehen. Er war Teil des Meuselwitzer Freundeskreises, eine Gruppe von 6 schwulen Männern. Irgendwann fanden die Nazis den Meuselwitzer Freundeskreis und brachten die 6 Männer vor Gericht. Rudolf wird damals verhaftet und gesteht nach 4 Wochen im Untersuchungshaft, dass er schwul sei und verrät noch weitere Namen, unter anderem den seines Partners Werner Wild, der ein Wehrmachtssoldat war. Rudolf Bratzda wird zu 6 Monaten Gefängnis verurteilt, wegen Unzucht mit einem Mann, wie man es damals nannte. Nachdem er seine 6 Monate im Gefängnis abgesessen hatte, wurde er des Reiches verwiesen und wird Ende 1937 nach Karlsbad in Tschechien abgeschoben. Doch zum Glück für Rudolf hatte auch Karlsbad eine Schwulenszene. So ging er in Kneipen und fand recht schnell Anschluss. Auch in Tschechien schwang Bratzda weiter das Tanzbein als Josephine Baker-Imitator und bekam schnell Kontakt zu einer Theatergruppe. Durch diese Theatergruppe hatte Rudolf auf der Fischli-Bühne die Möglichkeit zu weiteren großen Auftritten. Das Glück hielt jedoch nicht lange an. 1938 besetzten die Nationalsozialisten viele weitere Länder und Städte und somit auch Karlsbad, wodurch Rudolf erneut verhaftet wurde. In den Jahren darauf verschärften die Nazis die Verfolgung mit der Begründung, Homosexualität wäre einer der größten Gefahren für die Jugend und man müsse diese Volksseuche bekämpfen. Im Hauptquartier der Geheimstaatspolizei, auch kurz Gestapo, wurde eine neue Abteilung geöffnet, nämlich die Reichszentrale zur Bekämpfung von Homosexualität und der Abtreibung. Das Amt unterstand Heinrich Himmler, der im Juli 1940 zusätzlich für Homosexuelle noch Schutzhaft veranlasste, was so viel bedeutete wie vorsorgliche Konzentrationslagerhaft ohne einen Prozess. Rund 15.000 schwule Männer werden in Konzentrationslager geschickt, unter ihnen auch Rudolf Bratzda. Nach 14 Monaten im Gefängnis deportierte man Bratzda ins KZ Buchenwald. Auch in den Konzentrationslagern waren homosexuelle Menschen Außenseiter und so hatten auch sie alle ein Erkennungsmerkmal. Dieses Erkennungsmerkmal nannte man den rosa Winkel. Dieses Merkmal in Form von einem auf dem Kopf gestellten rosa Dreieck mussten sich die Gefangenen selbst auf ihre Kleidung nähen. Im April 1945 befreit die US-Armee das Lager in Buchenwald. Rudolf überlebt und wandert nach Frankreich aus, da dort Homosexualität nicht strafbar ist. 2009 kehrte Rudolf nach Berlin zurück und besuchte das Mahnmal, was für die verfolgten Homosexuellen errichtet wurde. 2011 verstirbt Rudolf Bratzda im Alter von 98 Jahren. Eine weitere Person, von der ich Ihnen erzählen möchte, ist Lady Beckcroft. Lady Beckcroft war transsexuell. Das bedeutet, dass sie sich mit dem Geschlecht, das ihr durch ihre Geburt zugeschrieben wurde, nicht identifiziert hat. In der NS-Zeit hielt man transsexuelle Frauen als schwule Männer. In Hamburg kann Lady sein, wie sie ist und arbeitet dort als Sexarbeiterin, auch wenn die Behörden sie schikanieren. Die Rotlichtszene bietet Lady die Chance auf ein Einkommen als Frau für sexuelle Dienstleistungen. Früher wurden Transmenschen Transvestite genannt. Hierbei war es egal, ob es sich nur ums, in Anführungsstrichen, Verkleiden oder um die Identität handelte, denn es war strafbar. In den 1920ern wurden sogenannte Transvestitenscheine ausgestellt. Diese sollten vor Verhaftungen schützen und bestätigten die Notwendigkeit des Crossdressings, also das Verkleiden als Frau, aus ärztlicher Sicht. Diesen Schein besaß Beckcroft jedoch nicht. Silvester 1935 feiert Lady mit einem Freier. Während dem Sex klaut Lady ihm 20 Reichsmark, was ihr später zum Verhängnis werden sollte. Ihr Kunde zeigte sie nämlich an und die Polizei erlässt Haftbefehl gegen Lady Beckcroft. Mehrmals wird Lady von Polizeipsychologen untersucht, da die Behörden Angst haben, dass Transidentität ansteckend sei. Im März 1936 wird Lady wegen Diebstahles und widernatürlicher Unzucht verurteilt. In Haft verbringt sie im Männerzuchthaus von Bremen-Uslipshausen. Im Januar 1938 wird sie freigelassen, aber ein paar Wochen später erneut verhaftet. Man habe sie in Frauenkleidung mit einem Matrosen gesehen und sei somit ein Wiederholungstäter. Lady droht schutzhaft in einem KZ. Ihr letzter Ausweg sei eine freiwillige Entmannung, also sich kastrieren zu lassen. Durch diesen Eingriff erhoffte der Staat sich, dass das Triebleben der Menschen erlischt. Die Gefangenen hofften dadurch, früher aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Im besten Fall galten sie als begnadigt, da sie nicht mehr als Gefahr für die öffentliche Ordnung galten. Auch Lady Beckroff stellte den Antrag auf die freiwillige Entmannung. Jedoch verweigerte ihr ein Gutachter den Eingriff. Liddy müsse als Sittenverderber schlimmster Art aus der Volksgemeinschaft ausgeschaltet werden. Dann sollte Liddy in ein Zuchthaus und dann in ein Konzentrationslager. Ein weiteres Mal wird Liddy angezeigt. Dieses Mal, weil sie sich als Frau kleidet und wegen gewerbsmäßiger, widernatürlicher Unzucht. Im Oktober 1941 wird Liddy erst ins KZ in Rendsburg und dann ins KZ in Mauthausen deportiert. Häftlinge dort sind Todeskandidaten. Als das KZ im Mai 1945 befreit wird, ist Liddy nicht unter den Überlebenden. Ein Jahr später, also 1946, sucht die Hamburger Staatsanwaltschaft nach Liddy, denn sie befürchten, dass Liddy als Sittenverderber zurück ins Rotlichtviertel gehen könnte. Jedoch ist Liddy Beckroff am 6. Januar 1943 in Mauthausen mit nur 34 Jahren verstorben. Die letzte Person, die ich Ihnen heute vorstellen möchte, ist Ellie Smuler. Ellie ist 1914 in Berlin geboren und hat damals wegen der Dienstverpflichtung, die wegen dem Krieg 1939 ausgebrochen ist, bei den Berliner Verkehrsbetrieben, kurz BVG, gearbeitet. Ellie arbeitet nur wenige Wochen bei der BVG und fällt unter ihren Kollegen und Kolleginnen stark auf und es wird über sie geredet. Zu dieser Zeit musste lesbische Liebe geheim bleiben, weshalb ab 1933 ein sogenannter Sicherheitsdienst in die BVG eingeführt wurde. Der Sicherheitsdienst bestand aus BVG-Mitarbeitern, die Gebäude kontrollierten, Versammlungen betreuten, aber auch interne Ermittlungen gegen ihre Mitarbeiter führten und trugen somit aktiv zur Anzeige von den Mitarbeitern bei. Der Sicherheitsdienst wurde auf Ellie aufmerksam, da der Verdacht bestand, dass sie mit Kameradinnen ihres Betriebes sich in lesbischer Hinsicht unterhalten habe. Verraten von ihren Kolleginnen wird Ellie Smuler verhaftet und danach in die Rote Burg, also das Polizeipräsidium, gebracht. Dieses Präsidium ist berüchtigt für Folter und schlechte Haftbedingungen. Damals hatten die Frauen die Verpflichtung, gegenüber ihren Männern eine gute Frau und dem Staat gegenüber als Mutter einer sogenannten Herrenrasse zu sein. 6 Wochen lang wird sie von der Gestapo immer wieder vernommen. Am 30. November 1940 kommt Ellie Smuler ohne einen Prozess mit 56 anderen Frauen in das Frauen-KZ in Ravensbrück, darunter auch eine ihrer Kolleginnen der BVG. Zwischen 1939 und 1945 werden in dem Frauen-KZ in Ravensbrück über 120.000 Frauen inhaftiert und ca. 28.000 Menschen ermordet. Auch im Lager war lesbische Sexualität verboten. Bei Verstoßen drohten Folter oder ein Einzelhaft ohne eine Sitz- oder Liegegelegenheit in einer dunklen Zelle. Ellies Zeit im Frauen-KZ in Ravensbrück hält nicht lange an, denn Ende Juli 1943 bekommt Ellie Smulers Mutter einen Brief. In diesem Brief steht, dass Ellie Smuler am 8. Juli 1943 ganz plötzlich gestorben sei. Und so endet das Leben von Ellie Smuler mit nur 28 Jahren. All diese Menschen mussten wegen ihrer Sexualität oder ihres Geschlechtes viel zu früh sterben. Unsere Aufgabe ist es, auch heute noch, dafür zu sorgen, dass Menschen, egal welcher Hautfarbe, Religion, Sexualität oder Geschlechtes, nicht auch so ein Leben führen müssen, wie diese drei es tun mussten.